Es war noch früh am Morgen, als Michael Fiske zur Poststelle ging. Als er den Raum betrat, schaute ein Verwaltungsangestellter auf. »Wir haben gerade eine Lieferung hereinbekommen.« »Ist Knastpost dabei?«, fragte Michael. Er bezog sich damit auf den immer größer werdenden Anteil, den die Petitionen von Häftlingen ausmachten. »Den handschriftlichen Kritzeleien zufolge, die ich zu entziffern versucht habe, kann man durchaus davon ausgehen,« erwiderte der Angestellte. Michael schleppte einen Postkorb in eine Ecke. Im Korb befanden sich zahlreiche Beschwerden, Leidensgeschichten und eine beeindruckende Aufzählung angeblicher Ungerechtigkeiten. Viele solcher Schreiben stammten von Menschen, die in der Todeszelle saßen. Für sie war der oberste Gerichtshof die letzte Hoffnung auf Rettung. In den nächsten 2 Stunden arbeitete Michael sich durch den Korb. Doch bis dahin hatte er noch nichts von Interesse gefunden. Er spielte bereits mit dem Gedanken, in sein Büro zu gehen, als seine Finger sich um einen braunen Umschlag schlossen. Michael öffnete ihn und zog die beiden darin befindlichen Blätter heraus. Nachdem er beide Schreiben gelesen hatte, bemerkte er, dass Schweiß von seinen Handflächen das Papier färbte. Zuerst wollte er die Seiten in den Umschlag zurückstecken und vergessen, dass er sie je gesehen hatte. Doch er konnte es nicht. Er hatte das Gefühl, etwas unternehmen zu müssen, als wäre er persönlich Zeuge eines Verbrechens geworden. »Hey Michael, Murphys Amtszimmer hat gerade angerufen. Richter Murphy sucht nach Ihnen.« Michael nickte. Als der Angestellte sich wieder seiner Arbeit zuwandte, schob Michael die Seiten in den Umschlag zurück. Er zögerte kurz. In den nächsten Sekunden konnte sich entscheiden, was aus seiner gesamten Karriere als Anwalt, aus seinem ganzen Leben werden mochte. Schließlich legte er den Umschlag in seinen Aktenkoffer, als würden seine Hände unabhängig von seinen Gedanken handeln. Da die Petition noch nicht offiziell vom Gericht registriert worden war, hatte Michael soeben, unter anderem, Diebstahl von Gerichtseigentum begangen, ein Kapitalverbrechen. Als er aus der Poststelle stürmte, wäre er beinahe mit Sarah Evans zusammengestoßen. Zuerst lächelte Sarah, doch als sie sein Gesicht sah, veränderte sich ihre Miene. »Michael, was ist los?« »Nichts, alles in Ordnung.« Sie packte seinen Arm. »Das stimmt nicht, du zitterst und dein Gesicht ist kreidebleich.« »Ich habe mir wohl irgendwas eingefangen, aber ich lasse mir von der Sanitäterin ein Aspirin geben, ich komme schon klar.« Der Rest des Tages kroch für Michael quälend langsam dahin. Als er abends endlich mit der Arbeit fertig war, trat er wild in die Pedale und radelte zu seiner Wohnung auf dem Capitol Hill. Er schloss die Tür hinter sich ab und nahm den Umschlag aus der Tasche. Dann holte er sich einen Notizblock und brachte alles zu dem kleinen Esstisch. Eine Stunde später lehnte er sich zurück und betrachtete die zahlreichen Notizen, die er gemacht hatte. Er klappte seinen Laptop auf, tippte die Aufzeichnungen ein und speicherte sie auf der Festplatte. Dabei veränderte er sie, überdachte sie noch einmal, wie es seine Gewohnheit war. Er hatte beschlossen, dieses Problem so anzugehen, wie er es bei jedem anderen auch getan hätte. Er würde die Informationen in der Petition so sorgfältig wie möglich prüfen. Am wichtigsten aber war die Bestätigung, dass es sich bei den Namen, die in der Petition genannt wurden, tatsächlich um jene Personen handelte, die Michael dahinter vermutete. War der Antrag begründet, würde er ihn in die Poststelle zurückschmuggeln. Michael hatte noch nie von Rufus Harms gehört. Die Rechtschreibung im Brief war katastrophal. Der 2. maschinengeschriebene Brief erklärte einige Hintergründe des Falles und war offensichtlich von einer wesentlich gebildeteren Person verfasst worden, vielleicht von einem Anwalt. Dem maschinengeschriebenen Brief zufolge hatte die Army in ihrem Schreiben Rufus Harms um bestimmte Informationen gebeten. Doch Harms bestritt, je an dem Programm teilgenommen zu haben, an dem er den Unterlagen zufolge mitgewirkt hatte. Es sei die Tarnung für ein Verbrechen gewesen, behauptete Harms, das zu einem schrecklichen Justizirrtum geführt hatte, der ihn 25 Jahre seines Lebens gekostet hatte. Michael schaute zum Telefon. Plötzlich fragte er sich, ob er seinen Bruder anrufen und um Rat bitten sollte. Er griff zum Apparat und wählte, doch er bekam nur die Ansage des Anrufbeantworters zu hören. Michael hinterließ eine Nachricht, in der er John um Hilfe bat, verriet aber keine Einzelheiten. Dann legte er auf. Ein paar Tage später klopfte Sarah Evans an die Tür von Michael Fiskes Büro und öffnete sie dann unaufgefordert. Das Zimmer war leer. Michael hatte sich ein Buch von ihr ausgeliehen, das sie nun selbst brauchte. Sarah schaute sich um, entdeckte das Buch aber nirgends. Dann bemerkte sie unter dem Schreibtisch Michaels Aktenkoffer. Sie hob ihn hoch. Der Koffer war verschlossen, doch Sarah hatte ihn sich einige Male geborgt und kannte die Kombination. Sie öffnete ihn und sah sofort zwei Bücher und einige Papiere darin. Ihr Buch war nicht dabei. Sie war schon im Begriff, den Aktenkoffer wieder zu schließen, als sie innehielt. Sie nahm die Papiere heraus und schaute sich den Umschlag an, adressiert an die Poststelle des obersten Gerichts. Sarah hatte kaum einen Blick auf die handgeschriebene Seite und den getippten Brief geworfen, als sie Schritte hörte. Sie legte die Papiere zurück in den Koffer, schloss ihn wieder und schob ihn unter den Schreibtisch. Einen Augenblick später kam Michael herein. »Sarah, was hast du hier zu suchen?« Sie bemühte sich, einen ganz normalen Eindruck zu machen. »Ich wollte mir nur das Buch zurückholen, das ich dir letzte Woche geliehen habe.« »Das habe ich zu Hause, ich bringe es morgen mit.« Sarah ging durchs Zimmer, legte die Hand auf den Türknopf, schaute dann aber zurück. »Michael, wenn du jemanden brauchst, um mit ihm zu reden, ich bin für dich da.« »Ja, klar, danke.« Er schob sie hinaus, schloss die Tür und verriegelte sie. Dann ging er zum Schreibtisch und zog den Aktenkoffer hervor. Später an diesem Abend fuhr Sarah ihren Wagen in die Schottereinfahrt und schlenderte zu dem kleinen Cottage, das am George Washington Parkway lag, einer wunderschönen Straße. Das Häuschen gehörte ihr, ihr erstes eigenes Heim, und sie hatte eine Menge Arbeit hineingesteckt, um es herzurichten. Eine Treppe führte zum Potomac und ihrem kleinen Segelboot, das dort vertäut lag. Michael hatte Sarahs letztes Angebot abgelehnt, sie auf eine Segeltour zu begleiten. Eigentlich, überlegte Sarah, hatte er in der vergangenen Woche alle meine Vorschläge abgelehnt, sich mal wieder mit mir zu treffen. Sie versuchte, sich genau daran zu erinnern, was sie in seinem Aktenkoffer gesehen hatte. Es war eine Akte aus der Ablage gewesen. Und auf dem maschinengeschriebenen Brief hatte sie einen Namen gesehen: Harms. Dieser Mann hatte offensichtlich irgendeine Berufung eingelegt. Um was es dabei ging, wusste Sarah nicht. Sie war schnurstracks in die Poststelle gegangen, um festzustellen, ob in der Ablage irgendein Fall unter dem Namen Harms verzeichnet war. Sie hatte keinen gefunden. Sarah konnte ihren eigenen Gedanken nicht fassen, als sie sich fragte, ob Michael eine Berufungseingabe an sich genommen hatte, bevor sie bearbeitet und ordnungsgemäß abgelegt worden war. Falls ja, hatte er sich eines schweren Vergehens schuldig gemacht. Während sie auf der hinteren Veranda eine Zigarette rauchte, hoffte sie, dass Michael wusste, was er tat. Ihre nächsten Gedanken galten einem anderen Fisky, John. Michaels Bemerkung über Sarah und seinen Bruder war der Wahrheit ziemlich nahe gekommen. In dem Augenblick, als sie John Fisky zum ersten Mal gesehen hatte, hatte irgendetwas in sämtlichen wichtigen Schaltkreisen ihres Herzens, ihres Hirns und der Seele Klick gemacht. Bei jeder Bewegung Johns, bei jedem Wort, das er sprach, ja, wenn er nur lächelte oder die Stirn runzelte, hatte Sarah das Gefühl gehabt, ihn ewig betrachten zu können, ohne seiner jemals überdrüssig zu werden. Und es war nicht das einzige Mal gewesen, dass sie John gesehen hatte. Michael wusste nichts davon, aber im vergangenen Sommer war Sarah noch einmal nach Richmond gefahren und hatte sich John Fiskys Plädoyer unmittelbar vor der Urteilsverkündung angehört. Sie hatte ein Kopftuch und eine Brille getragen. Fisky hatte sich energisch für seinen Mandanten eingesetzt, doch kaum hatte er sein Plädoyer beendet, hatte der Richter den Angeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt. Draußen hatte Sarah beobachtet, wie Fisky versucht hatte, die Familie seines Mandanten zu trösten. Schließlich hatte er seine Krawatte gelockert und war davongegangen. Sarah beschloss, ihm zu folgen. Die Bar, die Fisky betrat, war klein und dunkel. Sarah zögerte kurz, dann ging sie ebenfalls hinein. Fisky saß am Tresen und der Barkeeper schob ihm ein Bier hin. Sarah ging zu einem Tisch ganz hinten im Raum und setzte sich. Fisky sprach mit den Männern, die neben ihm saßen. Die Arbeiter lachten herzhaft über etwas, das er gesagt hatte, und Sarah ertappte sich dabei, dass sie lächelte. Schließlich kam eine Kellnerin und Sarah bestellte ein Ginger Ale. Sie beobachtete weiterhin Fisky an der Bar. Er scherzte nicht mehr, sondern starrte so intensiv die Wand an, dass auch Sarah unwillkürlich hinüberschaute. Aber sie sah dort lediglich ordentlich aufgereihte Bier- und Schnapsflaschen. Dann legte er ein paar Scheine auf den Tresen und drehte sich um. Einen Moment lang glaubte Sarah, seinen Blick zu spüren. aber sie saß ganz hinten in einer dunklen Ecke. Sie glaubte nicht, dass er sie gesehen hatte. Sie wartete noch eine Minute, legte dann ebenfalls ein paar Scheine auf den Tisch, erhob sich und ging. Als Sarah wieder ins Sonnenlicht trat, sah sie Fisky nicht mehr. Er war so plötzlich verschwunden wie in einem Traum. Sie war an diesem Abend nach North Virginia zurückgefahren, hatte zwei Bier getrunken und war in der Hollywood-Schaukel auf ihrer Veranda eingeschlafen. Auf derselben, auf der sie nun saß, eine Zigarette rauchte und den Himmel beobachtete. Jetzt wäre sie gern gesegelt. Aber sie wollte dabei mit jemandem zusammen sein, mit einem ganz bestimmten Menschen. Doch nach dem wenigen, das Michael ihr über John Fisky erzählt und Sarah selbst gesehen hatte, bezweifelte sie, dass es jemals dazu kommen würde.